Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Im Buch der Offenbarung wendet sich Jesus zunächst einmal an 7 Gemeinden. Seine Botschaft an die 7. Gemeinde steht bei uns in dieser Sendung noch einmal auf dem Programm. Dazu ein herzliches Willkommen und viel Freude Ihnen beim Zuhören und Mitdenken. Jesus offenbart sich seinem Freund und Weggefährten Johannes gegen Ende des 1. Jahrhunderts. Johannes ist als Gefangener Roms auf die Mittelmeerinsel Patmos verbannt worden. Jesus beauftragt ihn, seinen alt gewordenen Nachfolger, alles aufzuschreiben, was er ihm enthüllen wird. Und dabei geht es zunächst einmal um Ereignisse, die zu dieser Zeit stattfinden, also am Ende des 1. Jahrhunderts. Und zum anderen betrifft die Offenbarung Jesu Vorkommnisse, die danach geschehen sollen. Dabei bezieht Jesus das erste wohl auf die 7 Gemeinden, an die er sich in den Kapiteln 2 und 3 im Buch der Offenbarung wendet. Seine 7. Gemeindebotschaft gilt den Christen in der Stadt Laodicea. 2-mal haben wir uns dieses Schreiben an die Gemeinde dort schon angesehen. Gleich wollen wir uns die letzten Verse dazu vornehmen. Und das bedeutet gleichzeitig, dass wir damit auch den gesamten Abschnitt abschließen, den Abschnitt über die 7 Gemeinden. Diese 7 Gemeinden liegen allesamt in der römischen Provinz Kleinasien. Seine 7. und damit letzte Nachricht richtet Jesus an seine Gemeinde in Laodicea. Und sie ist die einzige von den 7 Gemeinden, die Jesus kein einziges Mal lobt. Nichts Gutes hat er an ihr gefunden, als er sie mit seinem richterlichen Blick geprüft hat. Und das Urteil, das Jesus über seine Leute in Laodicea spricht, ist das härteste, von dem wir in den Kapiteln 2 und 3 hören, also in jenem Abschnitt im Buch der Offenbarung, der von den 7 Gemeindebotschaften handelt. Die Gemeinde in der Handelsmetropole Laodicea versuchte, einen Mittelweg zu gehen. Weder ganz für Jesus, aber auch nicht völlig dagegen. Doch diese Haltung, weder kalt noch heiß, ist Jesus zuwider. Wer meint, so mit Jesus leben zu können, der irrt, und zwar gewaltig. Jesus urteilt über diese Gemeinde: Weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Jesus teilt seiner Gemeinde also mit: Dein weder noch Christsein ist kein Mittelweg. Nein, das ist der Weg in den Abgrund. So kannst du vor mir nicht bestehen. Ich werde dich ausspeien, ich werde dich von mir stoßen. Halbherzig kann niemand zu mir gehören. Aber wenn wir nun meinen, Jesus habe seine Leute in Laodicea schon aufgegeben, dann täuschen wir uns. Und damit stehen wir vor der vielleicht verblüffendsten Entdeckung dieser ersten 3 Kapitel im Buch der Offenbarung. Die Gemeinde in Laodicea ist darum bemüht, sich ja nicht eindeutig auf die Seite von Jesus zu stellen. Und mit dieser Haltung ist sie weiter von Jesus entfernt als alle anderen Gemeinden, an die sich Jesus im Buch der Offenbarung wendet. Keine andere Gemeinde empfängt von Jesus ein so hartes Urteil wie seine Leute in Laodicea. Er wird sie ausspeien, von sich stoßen. Das ist offensichtlich schon beschlossene Sache. Aber nun sehen wir Jesus in Aktion. Leidenschaftlich kämpft er um diese Gemeinde, die im Grunde schon verloren ist, verloren für Zeit und Ewigkeit. Aber noch hat Jesus nicht aufgegeben. Wie ein Löwe ringt er um seine Leute. Er zeigt ihnen, die in einer wohlhabenden Handelsmetropole leben, wie arm sie in Wirklichkeit sind, obwohl sie sich reich und unabhängig fühlen. Jesus schlüpft sogar in die Rolle des Geschäftsmanns und bietet sein Heil in bildhafter Sprache in Form von verschiedenen Waren an. Wohl in der Hoffnung, dass dies die Sprache dieser reichen Handelsleute ist. Diese Sprache müssten sie doch verstehen. Und dann kommt der Ruf von Jesus an seine Gemeinde in dieser Stadt des Geschäftemachens: Alle, die ich liebe, überführe ich und zeige ihnen den richtigen Weg. Macht also ernst und kehrt um. Diese im Grunde schon verlorene Gemeinde ist geliebt, von Jesus geliebt. Es ist seine Liebe zu verlorenen Menschen, die ihn antreibt und umtreibt. Darin war Jesus schon immer gut. Seiner Liebe entkommt niemand. Jeder ist von Jesus geliebt. Sie und ich und auch seine Gemeinde in Laodicea, an der Jesus nichts Gutes findet, gar nichts. Aber geliebt sind sie, die weder noch Christen der siebten Gemeinde in der Offenbarung. So ist Jesus. Und nun gilt es für die Laodicea, ganz klar und entschieden ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen und ihm zu glauben. Das meint Jesus mit umkehren. Hin zu Gott, weg von dieser nicht eindeutigen Haltung Jesus gegenüber. Jesus will Menschen, die ihm voller Eifer nachfolgen und die ihr Leben ganz in seine Hände legen. Und bei all dem ist es seine Liebe, mit der Jesus seine Gemeinde liebt. Diese Liebe ist es, die die Christen in Laodicea einlädt, kehrt um zu mir. Diese Liebe, mit der Jesus eine verlorene Welt liebt, die gilt auch Ihnen, liebe Hörer, und mir. Wir sind eingeladen, von ganzem Herzen und mit der ganzen Liebe Gottes an Jesus zu glauben. Wenn Sie den Eindruck haben, diese Einladung könnte jetzt tatsächlich für Sie ganz persönlich ausgesprochen werden, dann ist das vermutlich auch so. Denn Jesus macht nun Folgendes deutlich, und dazu lese ich aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir. In der Antike hatten die Leute zwei Möglichkeiten, wenn sie sich an der Haustür bemerkbar machen wollten. Entweder sie klopften an, mit der Hand oder mit einem Metallring, der an manchen Türen angebracht war, und zwar extra für diesen Zweck, oder sie fingen einfach an zu rufen. Da beschwerte sich nicht gleich jemand bei der Polizei, wenn jemand vor der Haustür der Nachbarn stand und nach drinnen rief, »Hallo Hertha, ich bin's, die Helga.« Jesus spricht in Vers 20 von beidem. Jesus klopft an und ruft mit seiner Stimme. Das deutet einmal darauf hin, wie wichtig es Jesus ist, dass der Bewohner des Hauses ihn hineinlässt. Und zum anderen zeigt sich daran vielleicht auch, dass Jesus längere Zeit geduldig vor der Haustür wartet. Deshalb ruft und klopft er abwechselnd, weil der Hausbesitzer zögert und nicht weiß, ob er überhaupt öffnen soll. Jesus spricht hier in Vers 20 zu seiner Gemeinde in Laodicea. Und er vergleicht seinen Aufruf aus Vers 19, sie mögen klar und eindeutig umkehren zu ihm, diesen Aufruf vergleicht Jesus mit einem Menschen, der vor ihrer Haustür steht und der nun mit Klopfen und mit seiner Stimme darum wirbt, lass mich hinein zu dir. Wenn die Christen in Laodicea also diese Zeilen lesen, dann hören sie damit die Stimme Jesu. Zwar nicht unbedingt akustisch, aber das, was sie lesen, ist das, was Jesus ihnen mitteilen will. Jesus offenbart dies alles ja seinem früheren Wegbegleiter Johannes auf der Insel Patmos. Klar und deutlich sieht und hört Johannes seinen Herrn. Und alles, was Jesus seinem Nachfolger gezeigt und gesagt hat, schrieb Johannes nieder. Die Laodicea wiederum hielten dann später das Schreiben von Johannes in Händen. Und wenn Sie nun lesen, was Jesus Ihnen durch seinen Propheten Johannes mitteilt, dann hören Sie im Grunde genommen Jesus selbst. Sie hören beim Lesen in gewisser Weise seine Stimme, mit der Jesus selbst zu Johannes gesprochen hat. Denn eben dazu hatte sich Jesus seinem Propheten Johannes offenbart. Und genau aus diesem Grund sollte Johannes das Gesagte aufschreiben. Das gilt natürlich auch für den Rest der Bibel. Von Menschen aufgeschrieben, die der Heilige Geist dabei geleitet hat, hören wir darin bis heute im Grunde genommen das, was Gott uns mitteilen will. Über sich selbst, über uns und wie wir Gott wiederfinden können. Johannes schreibt dazu am Ende seines Berichts über Jesus, aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Wenn wir auf die Worte der Bibel hören, hören wir die Stimme Jesu und die Stimme des Vaters, die uns rufen, die uns nach Hause zurückrufen, zurück zu unserem Schöpfer und Erlöser, der uns lieb hat. So steht Jesus also vor der Tür seiner Gemeinde in Laodicea, und er steht heute vor der Haustür ihres und meines Lebens, und er spricht in Vers 20, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Ein erstaunlicher Satz, denn Jesus besitzt doch eigentlich genügend Schlüssel, wie wir in Kapitel 1 und 3 schon hörten. Doch diese eine Tür schließt er nicht auf, die Tür zu unserem Leben. Auch wenn ich vorhin sagte, der Liebe, mit der Jesus uns lieb hat, dieser Liebe kann niemand entkommen, auch wenn diese Tatsache unumstößlich ist, heißt das nicht, dass Jesus mit Gewalt in unser Leben eindringt. Nein, das ist nicht seine Art. Und das ist auch nicht die Art seiner Liebe. Die Liebe Gottes kämpft um uns. Sie kämpft sogar bis zum bitteren Ende für uns, dem bitteren Ende am Kreuz. Dort starb Jesus, der ewige Gottessohn, und zwar für Sie und für mich. Das gilt. Und dieser Liebe können wir nicht entrinnen. Von dieser Liebe werden wir alle geliebt. Aber nun steht Jesus dort vor uns an der Haustür unseres Lebens und bittet um Einlass. Jesus drängt sich nicht auf, er zwingt uns nicht, ihm unser Leben zu öffnen, aber er wirbt darum mit all seiner Liebe. Und er überlässt es ganz alleine uns, ob wir auf seine Liebe eingehen wollen. Jemand sagte einmal, die Tür in das Leben eines Menschen kann nur von innen geöffnet werden. Und das sehen wir in der Szene von Vers 20, die Jesus hier beschreibt. Der englische Maler Holman Hunt wollte diese Schilderung von Jesus auf die Leinwand bringen. Er malte Jesus, der vor der Tür steht. Als er mit dem Bild fertig war, lud er als erstes seine Malerkollegen ein. Sie sollten ihre Meinung zu seinem Bild abgeben. Einer seiner Freunde bemerkte, »Holman, bei der Tür hast du ein wesentliches Element weggelassen. Die Tür hat keine Türklinke.« Darauf erwiderte Holman, »Diese Tür ist ein Bild für das Leben eines Menschen, für sein Herz, und die Türklinke gibt es nur auf der Innenseite.« Das ist es, was Jesus hier beschreibt in Vers 20. Er steht an der Tür und klopft an und ruft. Er wirbt, bittet eindringlich und warnt mit der ganzen Leidenschaft seiner Liebe. Er erobert unser Leben nicht mit Gewalt. Er verschafft sich keinen Zutritt durch Machtmissbrauch, sondern seine Liebe zeigt sich eben auch hierin. Er wartet darauf, dass wir ihn einlassen, einlassen in unser Leben. Das macht Jesus so vertrauenswürdig. Er achtet die Freiheit, die er mir als Mensch geschenkt hat. Selbst wenn das bedeutet, dass viele Menschen Jesus nicht einlassen in ihr Leben. Einmal drückte Jesus das gegenüber den Einwohnern Jerusalems so aus. »Jerusalem, o Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt.« Doch alle, die Jesus einlassen in ihr Leben, die erfahren, was Jesus in Vers 20 verspricht. »Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir.« So heißt es in Vers 20 wörtlich. Was in der Luther-Übersetzung mit Abendmahl wiedergegeben wird, verweist ganz allgemein auf ein gemeinsames Essen. Jesus spricht hier also davon, dass er in das Leben eines jeden Menschen tritt, der zu Gott umkehrt, wie es in Vers 19 heißt. Jesus verspricht damit, dass jeder Mensch, der an ihn, den Gottessohn, glaubt, die Gemeinschaft mit Jesus erfahren wird. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus findet, muss er also nicht erst auf die nächste Abendmahlsfeier im Gottesdienst warten. Nein, in dem Augenblick, in dem ein Mensch glaubt, dass Jesus ihn durch seinen Tod mit Gott versöhnt hat, in diesem Augenblick hat der Mensch die Tür zu seinem Leben von innen geöffnet und Jesus wird Teil seines Lebens. Eine ganz persönliche und innige Gemeinschaft mit dem Herrn der Herren beginnt und wird erfahrbar. Insofern ist die Umkehr zu Gott, oder wie man früher sagte, die Buße, ein fröhliches Werk. So hat es Martin Luther einmal ausgedrückt. Auch wenn wir in diesem Leben Jesus noch nicht sehen, die Gemeinschaft mit ihm ist absolut wirklich und völlig real. denn dazu hat Jesus seinen Geist gesandt. Jeder, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der hat den Geist Jesu empfangen, den Heiligen Geist. Und so ist Jesus durch seinen Geist in jedem von uns gegenwärtig, in jedem von uns, der an Jesus glaubt. Wenn Sie jetzt diese Sendung hören, dann ist es gut möglich, dass Jesus nun auch vor der Tür zu Ihrem Leben steht. Und ich wünsche Ihnen so sehr, dass Sie den Mut finden und ihn einlassen. In unserem Bibeltext geht es jetzt weiter mit Vers 21. Da spricht Jesus: Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Diese letzte Gemeindebotschaft im Buch der Offenbarung hat es wirklich in sich. Wir hören darin von dem härtesten Urteil, das Jesus über seine Gemeinde in Laodicea ausspricht. Keine andere Gemeinde von den sieben hat in den Augen ihres Herrn größere Schuld auf sich geladen. Keine ist in einem schlechteren Zustand, was ihren Glauben an Jesus angeht. Nirgends ist der Aufruf zur Umkehr dringlicher. Und in keiner anderen Gemeindebotschaft bekundet Jesus seine inständige Liebe zu seinen Leuten so deutlich wie hier. Und nun folgt in Vers 21 noch einmal eine Steigerung im Blick auf die Verheißung, die Jesus den Laodiceern in Aussicht stellt. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das verspricht Jesus denen, die umkehren, die zurückkehren zu Gott, die die Tür zu ihrem Leben öffnen und Jesus einlassen, die zum Glauben kommen an Jesus. Zunächst einmal gilt das der Gemeinde in Laodicea. Und es gilt für jeden, der an Jesus glaubt. Überwinden bedeutet ja so viel wie siegen oder Sieger sein. Es geht Jesus darum, dass alle, die am Glauben an ihn festhalten, trotz aller Angriffe von außen oder von innen, aus der eigenen Gemeinde oder aus dem eigenen Herzen, dass alle, die an Jesus festhalten, am Ende als Sieger dastehen werden, als die großen Gewinner. Denn nun wird all das sichtbar, was die Jesusleute bisher geglaubt haben. Jesus kommt sichtbar wieder. Er richtet das Reich Gottes sichtbar auf, gegen alle Widerstände, die sich erheben werden. Nun wird sichtbar, dass Jesus tatsächlich der Herr aller Herren ist und dass das Vertrauen auf Jesus das Beste ist, was seinen Nachfolgern widerfahren konnte. Wer an Jesus festhält und den Glauben an ihn nicht aufgibt, der steht am Ende dieser Welt wirklich und wahrhaftig als Sieger da. Doch damit nicht genug. Jesus hat noch viel mehr zu bieten, obwohl das Vorherige doch eigentlich schon ein riesiger Gewinn ist. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so sagt Jesus weiter in Vers 21. Schon in Vers 20 sprach Jesus von der Gemeinschaft zwischen ihm und jedem Menschen, der an ihn glaubt. Ich werde mit ihm essen und er mit mir. Und diese Gemeinschaft findet ihre Fortsetzung im Reich Gottes, das Jesus sichtbar aufrichten wird. Denn in diesem Zusammenhang spricht Jesus in Vers 21 auch von dem mit mir. Seine Leute, die in den Wirren dieser Welt an ihm festhalten, die werden mit ihm, also mit Jesus, auf seinem Thron sitzen. Was im Leben hier und jetzt noch verborgen bleibt, im Inneren eines Christen, das wird dann für alle Welt sichtbar werden. Nämlich die Gemeinschaft der Jesusleute mit ihrem Herrn, der sie über alles liebt. Dabei mündet die Gemeinschaft mit Jesus unfassbarerweise tatsächlich in der gemeinsamen Herrschaft mit dem Gottessohn. Und diese Herrschaft Jesu gebietet uneingeschränkt über alles Sichtbare und Unsichtbare. Wenn Jesus seinen Leuten in Vers 21 also zusagt, sie werden mit ihm auf seinem Herrscherthron sitzen, dann bedeutet das eben genau dies. Sie werden mit ihm herrschen über Himmel und Erde. Das ist die gewaltigste von allen Verheißungen, die Jesus den sieben Gemeinden in der Offenbarung zuspricht. Und das ausgerechnet der Gemeinde, die sich am weitesten von ihm entfernt hat, die eigentlich schon im Begriff steht, von ihrem Herrn verstoßen zu werden. Doch noch hat Jesus sie nicht aufgegeben. Noch ist es der Gemeinde in Laodicea möglich, umzukehren. Zurück zu Jesus, der sie so sehr liebt. Zurück zum Glauben an ihn. Und zwar klar und eindeutig. Und wenn das geschieht, dann werden sie auch mit ihm herrschen in Gottes Reich, das sichtbar kommen wird. Weiter spricht Jesus in Vers 21, so wie auch ich mich als Sieger auf dem Thron meines Vaters gesetzt habe. Auf dem Thron Gottes des Vaters sitzt Jesus schon jetzt. Nach seinem Tod am Kreuz und nach seiner Auferstehung wurde Jesus von Gott dem Vater eingesetzt zum Herrn über alles im Himmel und auf der Erde. Hier in Vers 21 spricht Jesus von einem Sieg, den er errungen hat. Woran er dabei denkt, wird in Kapitel 5 sehr klar beschrieben. Dort wird Jesus vorgestellt als der Löwe aus dem Stamm Juda und als das Lamm, das als Opfer geschlachtet wurde. Und als dies geschah, da hat Jesus gesiegt. Als Jesus sich selbst geopfert hat mit seinem Tod am Kreuz, da hat er den Sieg errungen, von dem er in Vers 21 spricht. Seitdem hat Jesus Platz genommen auf dem Thron Gottes, auf dem Thron seines Vaters. Der alles entscheidende Kampf wurde schon gewonnen, als Jesus am Kreuz starb, um die Schuld der ganzen Welt zu tragen, auch ihre und meine. Im damaligen Judentum gab es die Vorstellung, dass im Himmel nur einer sitzt, und das ist Gott. Alle anderen stehen. Gemessen daran ist die Verheißung, die Jesus seiner Gemeinde in Laodicea gibt, geradezu ungeheuerlich. War es für einen frommen Juden schon gotteslästerlich, dass Jesus auf dem Thron Gottes Platz nimmt, so schlägt das Zweite nun gänzlich dem Fass den Boden aus. Auch die Gemeinde von Jesus, alle, die am Glauben an ihn festhalten, auch sie werden mit Jesus mitregieren, also auf seinem Thron sitzen. Und genau das verspricht Jesus seinen Nachfolgern. Der Thron Gottes ist im Buch der Offenbarung der Dreh- und Angelpunkt. Von Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel, dem Kapitel 22, ist 47 Mal von Gottes Thron die Rede. Und von hier aus wird alles in Gang gesetzt, was geschieht, sowohl im Himmel als auch auf der Erde und in der alten Welt ebenso wie in der neuen Welt. Mit der Verheißung in Vers 21 bietet Jesus seiner Gemeinde in Laodicea das Allerhöchste an, was er zu vergeben hat, nämlich die Gemeinschaft mit seinem Vater in der Herrschaft über Himmel und Erde. Und das, obwohl die Gemeinde noch lau ist, meilenweit von ihm entfernt. Doch wenn sie umkehrt, was durchaus möglich ist, dann gehört ihr diese gewaltige Verheißung. Und auch jedem von uns, der festhält am Glauben an den Gottessohn, am Glauben an Jesus. Auch seine letzte Gemeindebotschaft schließt Jesus ab mit dem Aufruf, den wir am Ende aller Botschaften an die sieben Gemeinden zu hören bekamen. So heißt es auch hier in Vers 22, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was sagt der Geist Gottes den Gemeinden durch diese letzte Botschaft an die Gemeinde in Laodicea? Wohlgemerkt, gemeint sind hier alle Gemeinden, die zu Jesus gehören. Alle Gemeinden an allen Orten, zu allen Zeiten. Also auch unsere Gemeinden und wir selbst. Nun, der Geist Gottes spricht von dem einen, von Jesus. Er ist der Amen, also die leibhaftige Bestätigung aller Zusagen Gottes in Person. Jesus ist absolut zuverlässig, vertrauenswürdig und treu. Jesus ist der treue Zeuge der Liebe Gottes. Und diese Liebe zu uns, zu Ihnen und zu mir, diese Liebe hat er durchgehalten bis zum Äußersten, bis zum qualvollen Tod am Kreuz. Der Geist Gottes spricht von Jesus. Er ist der Erste der neuen Schöpfung, der Richter, der Händler, der liebende Freund, der Sieger, der thronende Herrscher über alles und der Sohn. Der Geist Gottes spricht zu den Gemeinden von Jesus, der seine Gemeinde hinweist auf Sünde, Umkehr, Gericht und Heil. Die Botschaften an die sieben Gemeinden in den Kapiteln 2 und 3 sind viel mehr als nur ein einseitiges Du sollst. In ihnen wird Jesus noch einmal aus einer ganz neuen Perspektive dargestellt. Oder besser gesagt, stellt Jesus sich selbst noch einmal aus einer ganz einzigartigen Perspektive vor. Nämlich als der erhöhte und mächtige Gottessohn, der seinen Platz eingenommen hat an der Seite seines Vaters, des allmächtigen Gottes. Dabei enthüllt Jesus sicherlich auch die Sünden seiner Gemeinden, aber er enthüllt auch sich selbst, der die Gemeinden warnt, aber auch ermutigt mit den Worten: Ich bin, ich weiß, ich will, ich komme, ich gebe. Das war unsere letzte Folge zu den Gemeindebotschaften im Buch der Offenbarung. Beim nächsten Mal wenden wir uns einem neuen Abschnitt zu und beginnen mit Kapitel 4 der Offenbarung. Bis dahin, auf Wiederhören, schön, dass Sie mit dabei waren. Seien Sie Gott befohlen.